vom Nebentisch.
Für mich mehrere marinierte Maiskolben mit mittelscharfer Meerrettich-Mayo. Manke.
Ich glaube, ich habe heute Morgen mit Clown gefrühstückt. Ich nehme Craig und einen Löffel, bitte.
Sag mal ein blödes Wort.
Donald Trump.
Und wir sind drauf. Hallo, guten Tag.
Hallo, hallo. Na, wie geht's?
Mir oder den Hörerchen? Ich weiß es nicht.
Nur einer kann antworten.
Also, mir geht's gut.
Das ist schön.
Und jetzt kommt Stille und ihr sagt alle, wie es euch geht.
Okay. Oh, das freut mich.
Ja, das ist super.
Wahrscheinlich, mir geht's so super beschissen, ey.
Und voll ins Wort reingefallen auch noch.
So ein bisschen wie Dora the Explorer.
Hättest einfach sagen müssen so, ach, mir auch, das ist ja super. Egal, was kommt.
Das ist ein cleverer Trick eigentlich.
Ja, aber wie geht's dir denn wirklich?
Ja, eigentlich ganz okay. Eigentlich ganz okay.
Nee, so aber ein bisschen wirklich jetzt.
Nicht okay. So ein bisschen habe ich irgendwie so einen komischen Mental Health Struggle. So seit einer Woche. Ich weiß nicht, was los ist. Also ich glaube, so nach außen merkt man nichts an und das ist auch nicht, ist nichts super Bedrückendes, aber ich merke, alles ist gerade irgendwie doppelt so anstrengend.
Ah, scheiße.
Und ich muss mich aktiv aufraffen, dass ich halt in dem Daily Flow drin bleibe und jetzt nicht, weil also am liebsten würde ich den ganzen Tag einfach nur auf der Couch liegen und gar nichts machen. Aber ich zwinge mich aktiv rauszugehen. Ich war heute Morgen zum Beispiel 18 Loch Golf spielen und bin dabei fast gestorben, einfach weil es so anstrengend war.
Ah, krass.
Und ich habe auch gar keine Kraft mehr. Ich merke so, ich glaube bei Loch 16 oder so, als ich da meinen Driver ausgeholt hatte, der Ball ist irgendwo hingegangen, einfach weil ich ihn, als ich ausgeholt hatte, nicht mehr festhalten konnte und dann ist er irgendwie angekommen, aber nicht. Keine Ahnung, ich hab zum Glück niemanden abgeschossen, aber der Ball ist definitiv nicht auf dem Feld gelandet.
Vor!
Ja, ungefähr. Aber es war niemand in der Nähe. Und ein Vogel ist dann auch egal, ob man vorruft oder nicht. Außerdem sind Vögel meistens nicht so tief.
Ruft man eigentlich vor, weil für sich reicht nichts mehr? Also ist es zu knapp?
Weiß ich nicht.
Ist das schon von Vorsicht, oder nicht?
Aber man schreibt ja F-O-R-T.
Fortsicht. Das ist ja komisch.
Ja. Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil man es einfach gut schreien kann.
Aber ja, aber gut. Es kommt von Tor. Nach sich, nee, Tor können wir nicht machen. Das gibt's schon.
Da machen wir ja, auch irgendwie. Die offizielle Anweisung ist ja, wenn das jemand schreit, dann geh einfach in Deckung. Aber natürlich schaut man immer, wo es herkommt.
Oh Gott. Das ist ja genau das, dass du es nicht machen solltest.
Ja, ich weiß. Aber das ist doch ein Reflex, oder?
Weiß nicht, das sollte er nicht sein. Also wenn er auf dem
Nee, sollte er überhaupt ist. Nicht sein. Aber irgendwie, mein Reflex ist es, hinzugucken, wer schreit da.
Vielleicht das Letzte, was du siehst.
Vermutlich, wenn ich gemeint war.
Also, erstmal ist er, also, ist so richtig beschissen, wenn alles so schwer sich anfühlt und man irgendwie so keine Energie zur Verfügung hat, obwohl man vielleicht eigentlich gerne würde. Ich weiß nicht, wie tief du da jetzt rein willst, aber also ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr merkt, euch geht's wirklich nicht gut und oder ihr habt irgendwas, woran ihr arbeiten wollt, was euch irgendwie im Alltag einfach bedrückt, macht das wie Philipp und ich und seid mutig und steht da drüber und geht wirklich zu jemandem, der euch helfen kann und es hilft. Also es ist verrückt. Man denkt immer so, ja, weiß nicht, ob das was für mich ist oder, also viele denken das bestimmt am Anfang. Aber es hilft einfach, mit jemandem Unbefangenen über Dinge zu reden. Egal was es ist.
Ja, voll. Reden ist immer eine gute Sache. Und also bei mir, ich habe das ja öfter mal und mittlerweile weiß ich ungefähr, wie es funktioniert. Das heißt, ich laufe jetzt nicht jedes Mal zu jemandem hin und schütte mein ganzes Herz aus. Manchmal denke ich aber einfach, ja komm, die zwei Wochen halte ich irgendwie durch. Ist nur ein bisschen nervig, weil jetzt gerade das Wetter so schön wird und man merkt so, dass alle irgendwie so voll Elan und irgendwie gute Laune kriegen. Bei mir ist es irgendwie gerade so ein bisschen meh, aber abgesehen davon, es ist aushaltbar.
Ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, dass, also ich war jetzt die letzten 2 Tage recht viel in der Sonne und ich fühle mich einfach wirklich gut. Dieses Wetter und auch die Wärme, das verändert bei mir die Stimmung wirklich um 180 Grad. Also vorher war so alles eher, ja, depressing und man hat schon so diese ersten Hinweise bekommen, boah, bald wird's wärmer, bald kommt der Sommer und sich wirklich nach diesen Tagen richtig gesehnt und wenn dann doch auf einmal wieder Richtung 0 Grad geht, so war es ja, auf einmal wieder alle Temperaturen eingebrochen, ey, da, das hat mich richtig runtergezogen auch. Aber bei dir ist es ja genau andersrum jetzt und das ist schon, das ist komisch eigentlich, weil das würde ich eher, ja, andersrum vermuten.
Ja, ich glaube, das Wetter hat dann einfach irgendwie ab einem gewissen Level weniger Einfluss. Aber heute Morgen war es ja eigentlich voll schönes Wetter, aber es war arschkalt. Es war also 0 Grad und so richtig windig. Das war nicht so angenehm. Aber dann irgendwann, nachdem ich zum 18. Mal so ein Ding und Kackwagen irgendwie den Berg hochgeschoben habe, dann war es auch warm.
Man braucht einfach eine dicke Jacke mit Zipper, weil wenn du in der Sonne stehst, musst du aufmachen, sonst verglühst du und gehst du in den Schatten und es kommt Wind, dann ist es auf einmal wieder Winter. Das ist so krass gerade.
Ja, meine Devise war, weil ich mag beim Golfen nicht, wenn ich eine Jacke anhabe irgendwie, weil ich will irgendwie die Arme einigermaßen frei haben. Das heißt, ich habe so 3 Lagen angezogen und darüber eine Weste. Und es ging dann auch, aber es hat trotzdem, der Wind war halt eklig im Gesicht.
Ja. Wie viel Uhr bist du denn gestartet?
Um 9.30 Uhr. Das war auch ein bisschen doof, weil wir waren heute wirklich das erste Mal dieses Jahr golfen. Und wir kommen dahin, 9.30 Uhr und sehen, warte mal, es sind irgendwie echt viele Leute hier, aus irgendeinem Grund. Weil 9.30 Uhr ist jetzt nicht so die Uhrzeit an einem Sonntag, wo Golfplätze tendenziell überlaufen sind. Und dann haben wir auf der Website geschaut und dann festgestellt, ja, um 10 fängt ein Turnier an.
Oh shit. Und
dann kannst du halt eine Stunde lang nicht starten. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Turnier fängt ja so an, dass die Besten starten zuerst und dann geht es halt nach hinten mit dem Handicap hoch, damit die nicht aufeinander auflaufen. Und unser Handicap ist ja absolut mies, aber das heißt, wir haben dann beschlossen, okay, wir haben jetzt die Wahl, entweder wir fangen jetzt sofort an, ohne warm machen, ohne alles, einfach sofort rein. Oder wir warten 1,5 Stunden, bis wir starten und dann haben wir uns für sofort rein entschieden und das war nicht so motivierend, das die ersten Schläge. Es war eine so mittelschwere Katastrophe, aber so ab Loch 3 ging es einigermaßen.
Wie macht man sich warm? Weil, also ich möchte einmal kurz erwähnen, ich bin tatsächlich auch das erste Mal dieses Jahr golfen gewesen, nicht nur dieses Jahr, sondern das erste Mal in meinem Leben. Und da war ich mit einem Bekannten, der hat uns viel gezeigt mit seiner Lebenspartnerin und Kind und meine Freundin war auch dabei und dann waren wir so zu 5 auf dem Golfplatz und es war wirklich, wirklich cool und es hat mega Spaß gemacht, haben sehr viel erklärt bekommen, sind erstmal nur auf kurze Distanz gegangen und haben dann zum Schluss so ein bisschen eben mit, gar nicht mal mit dem Driver, sondern mit dem 7er Eisen so diese, das heißt glaube ich Pitches gemacht, oder?
So mittelkurze.
Ja, so, also mein weitester war knapp über 100.
Okay, aber das ist dann schon kein Pitch mehr, würde ich sagen.
Was ist ein Pitch? Pitch ist?
Das sind diese Annäherungsschläge, wenn du so vor dem Grün legst.
Das ist ein Chip.
Das sind meistens so 30, 40 Meter. Ein Chip ist so 10 Meter, 15 Meter vorm Grün. Oder okay. aus dem Bunker raus.
Dann haben wir gar keinen Pitch gemacht. Wir haben gepattet. Gechippt, wenn das so dann der letzte Annäherungsschlag quasi vom Putten ist und ja. Dann halt einfach von dieser, wo du aus deiner Kabine rausballerst und dann möglichst versuchst, so ein altes Auto zu treffen.
Ja.
Wie heißt das? Abschlag.
Ja, ein Abschlag ist eigentlich nur der erste Schlag. Vielleicht sind die normalen Schläge auch Pitches, aber ich finde, ich habe ich noch nie so gehört.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wie mach ich mich warm? Ich würde sagen, also, keine Ahnung, ich meine jetzt keine irgendwie Lockerungsübungen oder so, obwohl das wahrscheinlich sehr sinnvoll wäre. Aber ich schlage so 50 Bälle Pi mal Daumen vorher. Das heißt, ich versuche für jeden Schläger irgendwie so ein Gefühl zu kriegen, was ist so die Weite, wie muss ich ihn treffen.
Kennst du deine Schläger schon?
Ja, aber es ist so krass tagesformabhängig. Es kann auch sein, dass es dann irgendwie, weil das Problem ist, so ein Driver zum Beispiel, den benutzt du ja auf 18 Löchern 15 Mal. Das heißt, du hast 15 Schläge. Und dazwischen ja immer 10 bis 15 Minuten Pause. Und da kommst du so schnell in irgendwas rein, wo du halt, wo es halt scheiße läuft, weil du ja nicht sofort noch, also ich habe so ein, mein Lernmechanismus ist irgendwie so maschinengewehrmäßig. Ich schlag halt einen Schlag, merke mir, okay, was war scheiße, und mach sofort den nächsten und sofort den nächsten, bis ich halt ungefähr so eingependelt bin, dass ich sage, okay, jetzt ist einigermaßen stabil.
Aber 10 Minuten später bist, hast du es doch wieder vergessen.
Ja, aber du hast ja immer so, so ein paar Ankerpunkte im Kopf, wo du sagst, okay, darauf achte ich jetzt und darauf das und dann das so, und dann die kannst du dann wieder abrufen auf dem Platz auch. Ob das dann klappt jedes Mal. Natürlich nicht.
Ja doch, okay, ja, ich weiß schon, was du meinst. Mir wurde auch gesagt, so, ja, achte auf das und das und das. Und wenn ich diese Checkliste im Kopf nochmal durchgegangen bin, dann lief es auch besser. Aber es ist schon verrückt, weil wenn du drauf nicht achtest, dann passiert halt irgendwas. Und das ist so, als hättest du gerade gar keinen Einfluss auf das, was da gerade passiert. Also es ist krass, was auch der Schläger mit wenig Kraft für eine Wucht auf diesen Ball überträgt. Das ist, hätte ich nie gedacht. Also habe ja nur Minigolf bisher gespielt. Das ist ja gar nichts im Vergleich.
Man kann auch mit dem Putter richtig weit schlagen anscheinend, weil der so mega schwer ist. Aber habe ich noch nie ausprobiert. Man gibt ja eigentlich keinen Sinn.
Ja, also was für mich am krassesten war, war diese eben diese weiten Bälle. Das war dann das 7er Eisen und dann da, also das 7er ist jetzt nicht für die Ultraweiten, aber das
so ging das einfach Klassiker Eisen, um so reinzukommen. Das ist eigentlich so mit das am einfachsten zu bedienen.
Ja.
Eine schöne Länge, dass man nicht komisch dastehen muss.
Ja, genau. Und das war für mich auch, also generell diese Bewegung, so quer, also so quasi auszuholen, den Arm durchzustrecken und dann zu schlagen, aber dann gerade mit rauslaufen zu lassen und dann noch so die Hüfte mitdrehen und alles. Und ich habe mich so unbeweglich gefühlt. Also ich habe richtig gedacht, so, das liegt bestimmt daran, dass ich Fußballer bin.
Nee, das ist einfach, glaube ich, so ein ungewöhnlicher Bewegungsablauf. Wenn du das dann irgendwie ein paar Mal gemacht hast, dann kommt es einem gar nicht mehr so weird vor. Aber am Anfang denkst du dir auch, okay, ich breche mir alles. Und du verreißt dich halt wirklich ultra schnell. Also
boah, da hatte ich Glück.
Ich komme so oft irgendwie mit Kopfschmerzen zurück vom Golfen, weil ich mir den Nacken verrissen habe.
Ah, da hatte ich natürlich einen Vorteil. Ich bin ja schon mit verdrehtem Halswirbel hin. Also das...
Perfekt.
Ja. Nee,
das da passiert nichts mehr.
Genau, aber was mir aufgefallen ist, ich bin dann, also eigentlich direkt danach sind wir, das war noch in Essen in der Nähe, sind wir dann heimgefahren wieder, 6 Stunden Auto, und da habe ich dann gemerkt, dass ich beim Fahren dran war, so also oben rechtes Handgelenk und linke Fußknöchel, also so gegenüber, die beiden taten weh, war beim nächsten Tag auch wieder weg, aber ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Golf, ich glaube, Golf könnte mir tatsächlich Spaß machen, aber ich sehe jetzt da aktuell weder Zeit noch genug Ressourcen, um da regelmäßig zu spielen.
Es macht doch voll Spaß. Ich finde, es ist ein cooler Sport für Leute, die jetzt nicht so krass sportbegeistert sind, weil du währenddessen nie das Gefühl hast, boah, es ist hier gerade krass anstrengend, außer du schiebst gerade irgendwie den Wagen einen Berg hoch. Aber wenn du fertig bist, merkst du schon, du hast was gemacht. Also das heute, das waren 10 Kilometer und 10 Kilometer zügiges Spazieren gehen, weil wir die anderen im Nacken hatten. das merkst du dann schon, und du schiebst halt einen 30-Kilo-Wagen vor dir her.
Ja, also ich habe auch gemerkt, dass es wesentlich anstrengender ist, als ich dachte.
Ja, aber Driving Range ist nochmal auf eine andere Art und Weise anstrengend. Einfach dadurch, dass du die ganze Zeit schlägst, da hast du wirklich so ein körperliches Anstrengen. Und das andere ist eher so ein Ganzkörper-Betätigungsding.
Ja, na, aber es war cool. Also vielleicht mache ich irgendwann mal, wenn irgendwo so im Angebot ist, eine Platzreif, und dann gehe ich mal mit dir mit.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann das generell, also für Leute, die sich da interessieren, so Golfplätze sind oft gar nicht so versnobbt, wie man denkt, außer man landet wirklich an so einem ultrasnobbigen, aber man kann sich da einfach mal umhören. Es gibt voll oft irgendwie attraktive Einsteigerangebote, und die Leute zeigen einem das mega gerne. Also wer wirklich da Interesse hat, man kann einfach zu seinem nächstgelegenen Golfplatz fahren und mal vorbeischauen und mit den Leuten quatschen, und meistens gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man das mal ausprobieren kann, ohne dass man sofort einen Kleinwagen investieren muss.
Ja, ja, nice, sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, genau, das war, genau, ich war in NRW, wollte ich gerade noch erzählen. Meine Großeltern haben diamantene Hochzeit gefeiert, 60 Jahre verheiratet.
Krass.
Endkrass, Mann. 60 Jahre. Das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr.
Nee. Aber ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja, oder?
Naja, das war ja immer eine übelst frühe Hochzeit. Also was auch immer, irgendwelchen Gründen.
Naja. Ja, ich glaube, früher war das alles einfach noch anders. Auch, dass da zum Beispiel Frauen einfach auch mehr auf das Einkommen von Mann zum Beispiel angewiesen waren. Ja. Also da war ja auch das Gehaltsgefälle noch mal viel größer als heutzutage.
Ja, und auch dieses, also eine Frau damals saß ja eigentlich nur auf einer Kostenstelle. Also die Familie wollte sie möglichst schnell loswerden. Das heißt, es gab ja sogar dieses Mitgift-Ding, dass du irgendwie dem Mann noch was zahlst, wenn er sie nimmt. Was auch schon absurd ist.
Gab es das auch in Deutschland vor? Ja,
es ist eigentlich immer noch Tradition, dass der Vater der Braut die Hochzeit zahlt.
Okay. Naja, krass, das wusste ich nicht.
Ich kenne niemanden, der das gemacht hat, so, aber die Tradition existiert.
Existiert Tee. Ja, wenn es keiner mehr macht, das ist ja keine Tradition mehr, oder?
Das stimmt auch wieder. Keine Ahnung. Ab wann stirbt so eine Tradition offiziell?
Ich würde sagen, wenn es keiner mehr macht, dann ist ja irgendwie, oder dann kann man es halt nur noch sagen, es gab mal die Tradition, das. So, und ja. Aber gut, das ist ja, also wir werden ja dieses Jahr beide noch Zeuge von der Hochzeit, ne?
Yes.
Das bin ich ja gespannt. Ich war noch nie Gast auf einer Hochzeit, also aus dem Freundeskreis, nur Verwandtschaft und das auch schon ewig her.
Ich war schon einmal, zweimal. Ja, ist ganz cool. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt als Trauzeuger noch.
Oh, das heißt, das ist natürlich Verantwortung auch.
Ja, richtig viel Verantwortung. Ich soll so eine Begrüßungsrede halten, damit zittern mir jetzt schon die Knie.
Ja, ist doch super, daran wächst du.
Ich spiele einfach so eine Podcast-Folge ab.
Okay. Ja, tu einfach so, als würdest du Podcast aufnehmen. So Kopfhörer auf und
setz mich dann so an den Tisch und bau das Mikrofon da auf, genau. Das klingt gut.
Nein, nee, das kriegst du schon hin.
Das wird cool, ich freue mich auch voll darauf. Ich glaube, das wird eine sehr coole Hochzeit.
Ja.
Und ja. Mal schauen, ob sich das inspirierend durchsetzt.
Ich drücke dir die Daumen. Du bist, glaube ich, schon eine sehr coole Rede schreiben, also das traue ich dir auf jeden Fall zu.
Ja, irgendwie ist das Feedback von bisher allen gewesen, aber ich habe so gar keine Ahnung. Aber ich habe auch noch ein bisschen
richtig
Zeit.
Beschissen. Ja, wäre auch eine Überraschung, wenn du einfach voll reinscheißt.
Wenn man so eine richtig langweilige Rede wird. Ja, nee, keine Ahnung. Aber ich habe noch ein paar Monate, habe ich noch Zeit. Kriege ich hin.
Ja, ich meine ganz im Ernst, ich habe mit dir schon ein paar Mal zusammengesessen im stillen Kämmerchen und mit dir an Songtexten gebastelt und du hast da schon immer wieder gute Ideen und mega gute Vergleiche und Metaphern und was weiß ich. Also eigentlich glaube ich, dass du das sehr gut kannst. Es ist bei dir nur sehr tagesformabhängig einfach.
Ja. Ich hoffe, dass ein Tag in diesen nächsten 4 Monaten der Tag ist, an dem mich die Muse küsst.
Aber du musst halt auch dann daran arbeiten wollen und nicht einfach warten, so, oh, heute schon wieder nichts eingefallen, scheiße.
Nee, das ist auf jeden Fall die Devise für die nächsten 2 Monate. Ja. Und dann in den darauffolgenden 2 Monaten, falls es nicht passieren sollte, überraschenderweise in den nächsten 2 Monaten, dann werde ich mich aktiv hinsetzen.
Das ist eine gute Idee. Ja. Das ist eine gute Idee.
Klassische 50-50-Strategie.
Hey, wusstest du, hatte ich das eigentlich erzählt, dass ich hier ich habe ja vorher in Lörrach gewohnt. Mhm. Und in Lörrach ist ja Milka, eine Milka-Fabrik.
Ja.
Ich glaube, ich habe das mal im Podcast auch erzählt, dass wenn man da vorbeifährt, du kriegst halt nur vom Riechen schon Diabetes, das ist endkrass. Und dann sind wir jetzt ja umgezogen nach Pratteln und haben festgestellt, ah krass, hier vorne ist ja ein Werksverkauf von Halber. Und Halber ist halt auch so eine richtig, richtig gute Schweizer Schocki. Und dann waren wir halt unterwegs und dann meinte meine Freundin, ja, sollen wir da nicht mal hin? Und ich meinte so, boah, aber du weißt doch, wenn du sowas kaufst, dann, also du darfst es gar nicht erst kaufen, dann naschst du auch nicht. Und naja, dann dachte ich mir, okay, ja komm, wir schauen einfach mal rein. So. Dann ist man so da drin und denkst so, im ersten Moment denkst du dir, das sind gar keine guten Angebote. Aber dann war so ein großes Regal, also am Anfang waren so die normalen verpackten Sachen und so und einfach wie ein normaler Laden. Aber die wollen natürlich auch ihre, ich sag mal, Ausschussware loswerden. Das ist noch gut, das kann man essen, aber es ist halt für den Verkauf nicht mehr geeignet, weil die Tafeln gebrochen sind oder weil die nicht gut aussehen oder sowas. So. Und aus diesen Tafeln machen die so kleine Päckchen in so einer transparenten Folie verpackt, ist dann 1 Kilo Schokolade drin, kostet 10 Franken.
Oh, krass.
Und die Schokolade sah halt echt mega gut aus und eigentlich haben wir gesagt, jeder nimmt sich einen so einen Beutel und der hält dann erstmal länger. Dann gehen wir mit diesen 2 Beuteln an die Kasse und dann sagt sie so, ist übrigens 3 für 2 Aktion. Also sie können sich einfach noch einen nehmen und der ist dann gratis.
3 Kilo ja. Schokolade.
Wir haben 3 Kilo Schokolade gekauft und 50 Riegel. Und das war immer noch ein sehr, sehr guter Preis. Ich glaube, wir haben insgesamt für 50 Riegel und 3 Kilo Schokolade haben wir insgesamt 30 Franken gezahlt.
Das ist ja ultra krass. Ja.
Das ist wirklich ultra krass. Und ich sag so viel. Das ist jetzt nicht mal ein Monat her. Die Riegel sind leer und die Schokolade ist auch weg.
Ja, wenn man es da hat, geht's schnell.
Es ist so krass. Am ersten Tag, wir sind heimgekommen, ich habe 3 Tafeln Schokolade gegessen. Boah. Ich habe noch nie an einem Tag 3 Tafeln Schokolade gegessen. Und ich habe Kopfschmerzen und Bauchschmerzen gekriegt davon.
Ganz komisch.
Alter, ich habe mich richtig elend gefühlt einfach.
Einfach wie Klößchen von TKKG.
Hat er auch gemacht, er ist öfter.
Der isst einfach in jeder Szene Schokolade.
Ja,
das also, ist richtig. Dieser Charakter wird wirklich jede Folge die volle Zeit gefettschämt.
Aber ja, ich habe auch im letzten Monat tatsächlich ein bisschen Bauchspeck ansetzen können, trotz dessen, dass wir langsam wieder anfangen mit Sport. Und ich muss sagen, ja, also ich weiß, woher es kommt.
Massephase läuft.
Ja, Masse auf jeden Fall kommt dazu. Aber man muss wirklich sagen, die Qualität von dieser Schokolade, also wenn das eine Milka-Schokolade gewesen wäre, hätte ich vielleicht 2-3 Stückchen. Aber diese Schokolade ist so lecker. Ich habe da so mit ganzen Haselnüssen so drin gehabt. Oh, lecker.
Aber was ist eigentlich, also was ist die Geschichte dahinter? Warum sind Schweizer so strong im Schokoladengame? Ist ja jetzt nicht so, als wäre der Kakaobaum irgendwie ein Schweizer Ding.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob die Schweizer bei der Kolonialisierung irgendwie da, keine Ahnung, irgendeine Plantage in Ghana angezapft haben oder sowas. Ich glaube nicht, dass es irgendwo afrikanische Stämme gibt, die Schweizerdeutsch reden.
Kommt Schokolade nicht aus Südamerika?
Kann auch sein. Aber auch da.
Ist es aber auch nur für Kaffee. Ich weiß es doch nicht.
Ich glaube, dass es also sowohl in Südamerika als auch in Afrika bestimmt Plantagen von Kaffee und Schokolade gibt. Ich habe, glaube ich, deswegen zuerst an Afrika gedacht, weil ich ja letztens diese Botswana-Doku mit dem Kaffee gesehen habe und das gerade verwechselt habe. Aber ja, ich glaube auch, du hast recht, dass der Kakaobaum ist eher so, ja, braucht ein bisschen tropischer, ein bisschen mehr Feuchtigkeit als in vielen Teilen Afrikas. Aber bestimmt kann man es da in gewissen Bereichen auch gut anbauen, bin ich mir sicher.
Ja, Afrika ist ja riesig. Sehe ich gerade, weil ich viel mit dem Flugsimulator unterwegs bin und da habe ich jetzt so ein paar Gütertransportmissionen geflogen durch Afrika und das ist so riesig und es sieht wirklich an jeder Stelle komplett anders aus. Das ist irgendwie cool, mal da so drüber zu fliegen und sich das anzuschauen.
Ich stelle mir das Spiel an sich todeslangweilig vor, aber dieses über Länder drüber fliegen und einfach so wie die Welt digital zu erkunden, das hat schon seinen Reiz, muss ich einfach sagen.
Das macht
sagen.
Wirklich Spaß, auch wenn du dann so über die Städte fliegst und du denkst, hier leben einfach im Echt wirklich Menschen.
Ja.
Das ist irgendwie richtig geil. Cool. Wobei in Afrika fliegst du auch einfach ewig lange einfach über nichts. Also da siehst du kein einziges Haus irgendwo.
Aber Menschen.
Menschen siehst du da gar nicht eigentlich, die sind nicht rein gecodet.
Ja, nee, das ist schon, also ich glaube, das Spiel, das wäre was, wo ich auch mich richtig verlieren könnte, aber also für so ein Spiel habe ich auch gerade gar keine Zeit. Ich brauche sowas wie, was wir beide halt ab und zu zocken, Rocket League, dann sagst du dann, hey, mach mal halbe Stunde, vier schnelle Spielchen, zack, und dann ist auch wieder gut. Oder mal eine Stunde, wenn es gut läuft, aber bei dem Flugsimulator, da, also du musst ja, da fliegst du doch länger, also.
Ja, da ist immer meine Devise, ja, ich starte mal und dann fliegt er ja eine Zeit lang und dann kannst du irgendwas anderes machen in der Zeit. Und dann landest du später wieder.
Ja, also, ja, so
ist es. Kannst du theoretisch auch skippen, aber dann kriegst du nicht so viel Geld.
Ja. Das ist auch, ja. Zeit verbrennen und dann wirst du digital dafür belohnt. Super. Ja.
Funktioniert super.
Dafür aber besser als offen. FIFA. Gibt uns echtes Geld. Nächstes Jahr ist nichts mehr wert, was ihr kauft. Ja. Das ist auch krass.
FIFA hat einfach NFTs verkauft, bevor NFTs erfunden wurden.
Eigentlich eben nicht, weil ein NFT ja einzigartig ist und diese Karten, diese gibt's halt, also die haben ja keine Begrenzung. Es könnte, so Ronaldo sagst du ja, ist voll viel wert, ja, aber was, wenn jetzt auf einmal 1 Million Ronaldo gezogen werden, dann ist er ja gar nichts mehr wert. Ja. Also so, deswegen.
Aber der ist ja trotzdem immer scheißteuer, aber irgendwie hat ihn am Ende der Saison jeder
gehabt. Ja, am Ende der Saison, da schmeißen die aber auch mit Top-Spielern um sich, ne? Das muss man ja auch sagen. Ich kaufe mir der nie FIFA zurzeit oder die letzten Jahre, sondern immer wenn es gratis ist, lade ich es mir runter. Und dann spiele ich auch nur, also ohne Budget reinzustecken, halt dann dieses Ultimate Team, wo du dann diese Karten ziehst und so. Und dann kriegst du da so deine Packs und du kriegst halt krasse Packs für wenig Münzen und da sind dann halt so nur noch über 90 Spieler gefühlt drin. Und dann macht es auch Spaß am Ende irgendwie sich ein spielbares Team zusammenzubauen, muss man sagen.
Ja, ich finde es mega cool, dass die Frauen da mit drin sind. Das macht mir am meisten Spaß. Vor allem, wenn man so online spielt, hat man manchmal so das Gefühl, dass er irgendwie so ein toxisch männlicher Dude ist und dann kriegt er gerade einfach ein Tor nach dem anderen von Frauenspielern.
Ja.
Das macht am meisten Spaß. Außer man kriegt auf die Fresse, dann ist es scheiße.
Das ist immer so. FIFA, ich sag ja auch, Ballerspiele sind keine Gefahr für Jugendliche. FIFA, da kommen die Aggressionen und da kommen dann die Mass-Shootings in den USA auch wahrscheinlich.
Ja, apropos USA, Alter. Was Trump gerade macht, ist ja wirklich eine einzige absurde News-Kategorie. Der hat doch jetzt Zölle gegen jeden erlassen. Mhm. Außer gegen Russland und Nordkorea.
Das ist ein Bastard.
Das ist schon mal absurd. Aber bei den Zöllen explizit aufgeführt sind auch die Heard- und McDonald's-Inseln. Das einzige McDonald's-Inseln ohne das S.
Ich dachte schon, hat McDonald's sich auch noch Inseln gekauft, nicht nur Immobilien? Nee.
Und es gibt jetzt 10% Zölle auf alle Waren, die aus diesen Heard- und McDonald-Inseln kommen. Mhm. Das Problem ist, auf diesen Inseln lebt gar kein einziger Mensch. Da leben nur Pinguine. Der hat einfach 10% die armen Pinguine besteuert. Und jetzt gibt's so geile TikToks, wo dann so Pinguine langlaufen. Oder da läuft so ein Pinguin hin und dann he's on the way to declare a trade war on the US. Und es gibt so richtig geile ChatGPT, Dali oder Midjourney Konstruktionen, wo dann irgendwie so Pinguine vor so Kampfjets stehen und weil sie jetzt aufrüsten, falls genug ist.
Ja, noch lachen wir darüber.
Na, das ist das einzige Witzige. Also mein Portfolio ist wirklich, ich verstehe nicht, wie man absichtlich die Börse so krass crashen lassen kann, aber.
Und wenn ich das richtig verstehe, also jetzt nur mal von der Logik her, ja?
Ja.
Kannst mir korrigieren, aber so habe ich das jetzt schon zweimal gehört. Es ist doch so, er erhebt Zölle bis zu 20% auf
Teilweise Import. Teilweise bis zu 90%.
Okay, auf Güter, die in die USA importiert werden. So.
Ja.
Das bedeutet, die Güter werden für die Einkäufer innerhalb der USA teurer. Mhm. Und diese Preissteigerung muss am Ende der Verbraucher tragen.
Exakt.
Das heißt, alles wird in den USA teurer. Mhm. Und alle Bürger leiden darunter, finden es aber geil und haben ihn gewählt. So, das war ja von vornherein klar.
Außer die sehr Reichen. Die leiden natürlich nicht. Denen ist ja scheißegal.
Die haben noch nie gelitten und die werden nur die leiden so.
Ja.
Und für uns bedeutet das in, ich sag mal allgemein, Europa plus Schweiz, die also für uns ist dann hier eigentlich so, dass es natürlich schwieriger ist, oder möglicherweise Kunden aus den USA wegbrechen, dadurch ein größerer Markt oder sagen wir mal ein größeres Angebot auf den Markt innerhalb der EU geworfen wird und die Preise im Schnitt eher sinken und es insgesamt eher günstiger wird, also deflationär, sagt man deflationär oder deinflationär wirkt.
Ja, zumindest teilweise, bis natürlich die Produktionsmenge angepasst werden.
Genau, und dann, klar, wir werden auch Kündigungswellen und viele werden Arbeitsplätze streichen und sowas alles, aber insgesamt ist das doch so, könnte man sagen, die Laienbeschreibung von dem, was da jetzt so grob auf uns zukommt, oder?
Ja, also was halt Trump macht, er hat es intern in den USA so erklärt, dass dann die Länder natürlich die Zölle zahlen, was Bullshit ist. Also wenn Deutschland was an die USA exportiert, dann zahlt Deutschland ja nicht den Zoll, sondern das zahlt ja die Person, die es einkauft. Ja. Und er hat noch einen zweiten Denkfehler, und normalerweise ist es ja gar nicht so unüblich, Zölle zu erheben, wenn du was selber herstellst. Aber was man normalerweise macht, ist, man baut erst die Produktionskapazität auf.
Das dachte ich mir nämlich auch.
Und wenn man weiß, man kann das selber produzieren, dann sagt man, okay, dann gibt's da jetzt Zölle drauf.
Ja, das habe ich also mir nämlich auch gedacht.
Das ist ja Europa mit E-Autos oder so. Wenn man sagt, okay, wir können selber E-Autos produzieren, wir wollen nicht so viele chinesische E-Autos auf dem Markt, das heißt, wir bezahlen die.
Ja.
Das ist der normale way to go. Wenn man aber sagt, man führt die Zölle einfach random, am besten auf alles ein, dann ist ja auch das Problem, selbst wenn du jetzt, sagen wir, du nimmst eine Mandarine, die in den USA wächst, das ist ja wirklich das Lokalste vom Lokalen, du nimmst sie vom Baum, sie ist in den USA gewachsen, fertig. Die sollte ja eigentlich vom Zoll nicht betroffen sein.
Ja.
Aber jetzt müssen die Mandarinen in so ein Kacknetz rein. Diese Netze werden ja auch nicht in den USA gemacht wahrscheinlich. Das heißt, das Netz wird schon mal teurer. Dann muss die Mandarine ja auch noch in den Supermarkt rein. Das Auto, das die Mandarine zum Supermarkt fährt, ist wahrscheinlich auch nicht 100% in den USA gemacht. Ersatzteile, die das Auto braucht, falls es kaputt geht, werden auch nicht in den USA gemacht. Das heißt, das wird alles teurer, der Transportweg wird schon mal deutlich teurer, dann ist das Ganze im Supermarkt, das Regal, in dem das im Supermarkt liegt, wird wahrscheinlich auch nicht in den USA gemacht. Die Glühbirne, die das Ganze beleuchtet, wird auch nicht in den USA gemacht und die Klimaanlage, die irgendwie das Ganze klimatisiert, auch nicht. Das heißt, selbst die lokalen Produkte werden so viel teurer, weil diese ganze Lieferkette, bis das wirklich für den Konsumenten zur Verfügung steht, da sind ja so viele Komponenten drin, die niemals 100% amerikanisch sein können.
Ja, und guck mal, es ist doch so leicht erklärt, dann fragt man sich doch, warum macht er das trotzdem? Das kann nicht sein, dass er es nicht versteht.
Ich will es nicht ausschließen.
Es kann doch nicht sein. Nein, es kann wirklich nicht sein, oder?
Ja, also was er auch wirklich, also das ist ja auch zum Beispiel ein Riesenproblem für kleinere Unternehmen, die halt nicht die Möglichkeit haben, auf Masse einzukaufen oder Produktionskapazitäten irgendwie reinzuholen. So kleinere Modelabels zum Beispiel, die irgendwie sagen, wir wollen hier irgendwas haben, das Ganze wird produziert, maybe in Portugal, aber wahrscheinlich eher China, Vietnam, sowas.
Ach, ja.
Wobei ich gelernt habe, dass Vietnam keinen Sinn macht für kleinere Modelabels, weil du da eine größere Kapazität nehmen musst, weil auch Vietnam nimmt den Stoff aus China. Das heißt, wenn du da China direkt nimmst, dann kannst du kleinere Mengen produzieren lassen. Und die können ja unmöglich, also wenn die das komplett in den USA jetzt machen würden, dann würde sich der Preis verdoppeln und dann sind sie ja überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig.
Ja.
Das heißt, die ganzen Unternehmen sterben oder können vielleicht noch aufgekauft werden von Großkonzernen. Aber es ist halt die super starken Monopolisten profitieren davon.
Ja, und das ist dann, oder, also, ja. Ja, ich verstehe den Antrieb dahinter einfach gar nicht, muss ich sagen. Also, es ist so wie einfach, ja, er will provozieren, aber merkt eigentlich gar nicht, dass das gar keine Provokation ist, sondern einfach nur die Wirtschaft kaputt macht.
Ja, und ich, keine Ahnung, so TikTok und der Algorithmus ist ja biased, deswegen weiß ich nicht, was wirklich abgeht. Aber man sieht jetzt schon, dass so ein paar Proteste wenigstens mal zustande kommen und USA ist ja überhaupt keine Protestkultur. Bei denen ist das ja schon ein Riesenaufmarsch, wenn da mal 3000 Leute sind. Das findet jetzt so ein bisschen statt und er macht auch so Sachen wie, jetzt sind in, boah, ich glaube Litauen war das, bei irgendeiner Truppenübung von den Amerikanern sind 4 Soldaten gestorben. Mhm. Und in Litauen gab es einen riesigen Aufmarsch, also da waren halt super viele Leute, die irgendwie verabschiedet haben und dann sind da diese Leichenwägen durchgefahren und der Präsident hat von Litauen ist da hingegangen. Ich hoffe, es ist Litauen und nicht Lettland oder so. Same country immer im Kopf. Der Präsident ist da hingegangen und hat auch nochmal irgendwie so sein Mitleid bekundet und Beileid bekundet. Und wirklich super viele Leute, die da in Tränen aufgelöst standen, aber halt aus dem Land, das nicht die Soldaten gestellt hat. Und jetzt wurden die praktisch da dann zum Flughafen gefahren und kommen jetzt in die USA. Und es ist nicht unüblich, dass dann der Präsident dasteht und die gefallenen Soldaten irgendwie entgegennimmt, mehr oder weniger. Aber Donald Trump kann leider nicht, weil er hat ein Golfturnier.
Oh Gott.
Ja, das heißt, er war jetzt am Donnerstag, war das, er war am Donnerstag lieber bei dem Golfturnier. Dann hat er jetzt auch noch über seine Pressestelle hat er berichten lassen, dass er dieses Golfturnier gewonnen hat, auf dem keine Kamera war, kein Journalist, kein gar nichts. Niemand weiß, ob er dieses Golfturnier gewonnen hat, was so ein bisschen wie Kim Jong-un hat irgendwie 3-mal Gold bei Olympia geholt.
Hat er.
Klingt. auf jeden Fall hat er jetzt dieses Turnier angeblich gewonnen und muss deswegen am Sonntag nochmal spielen in dem Folgeturnier.
Und wenn er das gewinnt, wieder nächsten Sonntag.
Keine Ahnung, und währenddessen hat er gerade die ganze amerikanische Wirtschaft zugrunde gerichtet. Die Leute kriegen kein Geld mehr, können sich ihr Leben nicht mehr leisten. Und es hat so starke Diktator-Vibes gerade, was da passiert.
Ja, voll. Denkst du, es wird sich von alleine regulieren im Sinne von, naja, wenn es immer schlechter läuft, dann wird so eine Riesennation wie die USA es schon irgendwie schaffen, sich von dem zu trennen? Oder denkst du wirklich, dass er die USA zu einem autokratischen Staat macht und dann halt noch, keine Ahnung, seine, sagen wir mal, 7 Jahre regiert, bevor er dann an Leberzirrhose stirbt?
Ich bin gespannt. Also es wird jetzt spannend zu sehen, wie stark ist die amerikanische Verfassung.
Ja.
Weil die Verfassung ist sehr alt. Und in manchen Stellen nicht so spezifisch. Also auch zum Beispiel der regiert ja gerade voll viel per Dekret. Also er sagt einfach, ja, das machen wir jetzt so. Und dann wird es erstmal so gemacht, bis ein Gericht sagt, das kann man nicht machen. Also das ist die Regel von einem Dekret. Aber die Gerichte sind extrem langsam. Das heißt, diese ganzen Sachen, die der beschließt und die man so in den Medien hört, die werden erstmal umgesetzt. Kann aber sein, dass in 3 Wochen kommt ein Gericht und sagt, geht nicht, und dann wird's wieder gecancelt, aber das hört man in den Medien meistens nicht mehr. Und dieses Regieren per Dekret war zum Beispiel sehr lange gar nicht üblich, oder man hat die Präsidentenrolle nie so interpretiert, dass man so regieren könnte. Das haben einfach nach und nach immer mehr Präsidenten gemacht und immer stärker gemacht und Trump ist jemand, der das halt sehr, sehr gerne ausnutzt, aber das hat auch Obama und Biden haben das genauso gemacht. Nur halt nicht in dem Umfang und vielleicht nicht auf der, auf dieser moralischen Grundlage.
Ja. Und nicht also so viel, aber auch nicht dann wahrscheinlich.
Nee, also nicht so mega viel, aber schon auch viel verglichen zu so den ersten 20 Präsidenten.
Mhm, ja, okay.
Es gibt so ein paar Sachen, die halt irgendwie gefährlich sind. Ich bin mal gespannt, eigentlich haben die ja zum Beispiel so eine Regel, dass er gar nicht nochmal zur Wahl antreten dürfte, darf er nicht nur 8 Jahre machen.
Ja.
Da ist jetzt spannend zu sehen, ob er das versuchen wird zu umgehen und wie.
Ich muss sagen, dass so dieses, ja, ich kann hier meine Posten alle frei wählen und besetzen, die Gerichte und Richter ändern und so, es hat eh so ein bisschen die Vibes, als wenn so, es gibt hier irgendwas, was mir im Weg stehen könnte, naja, dann ändere ich es halt vorher. Dann verändere ich das und ich habe das Gefühl, dass, also ich, nur so ein Gefühl, es wird wahrscheinlich in echt ja nicht so sein, aber ich habe das Gefühl, dass man als Regierender in den USA irgendwie schon ganz schön viel verändern kann, ohne dass da jemand zwischengrätscht.
Ja. Ja, das ist halt dieses Regieren per Dekret und der, das ist schon irgendwie nochmal den Kongress, der auch eine gesetzgebende Rolle hat, aber die beiden können sich gegenseitig wegwehtun. Und Donald Trump hat halt jetzt den Vorteil, dass für die nächsten 2 Jahre noch der Kongress auch republikanisch besetzt ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die alles durchwinken, ist sehr hoch. Sie haben tatsächlich jetzt eine Sache nicht durchgewunken. Ich habe vergessen, welches war, aber es war nicht so mega wichtig. Aber aktuell kann der mehr oder weniger durchregieren. In 2 Jahren sieht es vielleicht nochmal anders aus, wenn der Kongress oder Senat, I don't know, demokratischer wird. Dann hat er den Gegenpol. Aber normalerweise, weil die können sich auswehtun.
Ja, aber
was auch eigentlich ein Problem ist in dieser Regierungsform, weil du ja voll oft unzufriedene Bevölkerung hast. Also es ist ja eigentlich das Standardding, dass die Bevölkerung unzufrieden ist mit ihrer Regierung. Und das kommt relativ häufig vor, dass die dann halt das Präsidenten nur 2 Jahre haben, um wirklich zu regieren. Weil dann wird der Kongress oder Senat, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, gewählt und oft andersrum. Und dann stehen die sich gegenseitig im Weg.
Warum denkst du, also ich meine, ja, es ist ja relativ offensichtlich, dass es dann wahrscheinlich eben die Opposition, also die eben gegen der Gegenpol wird, bei denen es halt Republikaner und Demokraten. Aber warum ist das so gemacht? Also normalerweise hast du ja immer während der ganzen Zeit soll ja ein gewisser Dialog zwischen Opposition und regierender Kraft stattfinden. Und das klammerst du ja dann 2 Jahre lang schon mal safe aus. Also wer hat sich das mit den 2 Jahren überlegt? Das ist ja auch schon mal doof.
Ja, es sind einfach, ich glaube, 4 Jahre. Aber halt in einem anderen Turnus.
Ja eben, aber warum der andere Turnus? Also warum? Also oder meinst du?
Ich glaube, theoretisch wäre das bei uns ja auch so. Der Präsident wird ja, ich glaube, alle 5 Jahre gewählt oder so. Aber er hat halt keine gesetzgebende Macht. Hat aber, glaube ich, auch ein Vetorecht, wenn es drauf ankommt. Ich weiß nicht, es ist generell halt schwierig in einem Zwei-Parteien-System da überhaupt was Ausgeglichenes zu kreieren. Also vor allem, wenn die Fronten halt so stark verhärtet sind wie jetzt. Aber ich habe so Videos gesehen von der ersten Obama-Zeit, wo der dann in diesen Kongress reinläuft und dann applaudieren einfach beide Seiten, also sowohl die Republikaner als auch die Demokraten applaudieren, als da der Präsident reinläuft. Und das wäre jetzt undenkbar.
Ja.
Und es war aber auch schon unter beiden undenkbar. Also das, und da hat einfach so eine krasse Verhärtung stattgefunden zwischen diesen Fronten, dass es einfach eine zutiefst gespaltene Gesellschaft ist.
Ja, es wird echt spannend sein, was da so passiert, aber ich kann nur, also an alle, die das jetzt hier hören und in Deutschland leben, hey, klar wird es uns irgendwo erreichen, eine gewisse Veränderung, ob das jetzt Richtung, ja, im Worst Case Krieg oder kalter Krieg geht oder ob uns Arbeitsplätze abgebaut werden oder ob alles halt auch ein bisschen günstiger wird. Egal was es wird, es wird uns erst mit Verzögerung und also es wird immer schlimmer, je mehr Zeit vergeht, wenn es dann schlimm wird. Und das heißt, jetzt ist noch der beste, also jetzt ist der beste Stand. Es wird also immer peu à peu wahrscheinlich mehr merkbar oder spürbar. Und das heißt, mach dir jetzt am besten nicht so viel Sorgen, weil jetzt ist noch gut. Schau dann noch mal in einem Jahr drauf und so. Ne? Also ich will nur sagen, lass mal die Sorgen in der Zukunft und genieß, wie es gerade noch ist.
Das wer klingt weiß, richtig, ob das so bleibt. Richtig motivierend.
Naja, aber es ist doch wirklich so. Warum willst du dir Sorgen oder warum lässt du dich freiwillig von Zukunftssorgen im Jetzt, in diesem Moment runterziehen oder die Ängste dadurch verursachen, wenn du jetzt gerade aber noch gar nicht darunter leiden müsstest. So, also ja. Das ist ja, und vor allem kannst du es eh nicht ändern. Das ist immer das andere. Du kannst ja wirklich nichts machen.
Wir brauchen nicht so eine große Angst zu haben. Europa ist die Wirtschaftsmacht weltweit. Also wenn wir die EU zusammennehmen, dann kann da auch eine USA nicht mithalten. Was wir brauchen, ist halt eine geeinte Stellung und ein Zusammengehörigkeitsgefühl, und ich glaube, das wächst durch sowas. Das finde ich ist ein guter Nebeneffekt. die Lieferketten und alles, das wird sich jetzt verändern und anpassen. Das wird natürlich, das wird dann ein paar Stellen Arbeitsplätze kosten. Das wird ein paar Sachen, Sektoren boosten. Ein paar werden sehr leiden. Es wird halt so eine Umsortierung geben. Aber ich glaube, es wird kein totales Desaster, weil es ist am Ende des Tages auch nur die USA und mit den anderen Ländern haben wir weiterhin gute Verhältnisse, abgesehen von Russland natürlich. Diese Kriegsthematik ist halt schwierig und gefährlich. Aber ich glaube, auch da hat Europa verstanden, dass es irgendwie agieren muss. Da kann man einfach nur hoffen, dass das irgendwie ein gutes Ende nimmt. Aber so von diesem Handelsthema braucht sich Europa nicht verstecken. Und ich glaube, wir sind da stark genug. Klar, die ganzen Aktien gehen runter und die Portfolios leiden. Und das ist auch super unangenehm für alle Leute, die halt ihr Geld da angelegt haben, wie zum Beispiel ich. Ja. Aber ich glaube, dass man da nicht jede Zuversicht verlieren muss. Und ich hoffe, dass die Verfassung der USA stark genug ist, damit die weiterhin ein demokratisches Land sind. Und hoffentlich auch wieder ihren Weg zurückfinden, irgendwie an den Tisch der politischen Freiheit und Demokratie. Um da ja wieder diese Vorreiterrolle, die sie mal hatten, wieder einnehmen zu können, weil ich glaube, dass es wichtig ist für die westliche Welt, dass es eine starke USA gibt, die fest in ihren Überzeugungen steht.
Ja, und vor allem, dass man zusammenarbeitet einfach. So, ich meine, so stark und fest mit Überzeugung, auch das kann sich jetzt entwickeln, aber eben auf die falsche Weise. Und ich glaube aber, dass wirklich, wenn es den meisten Leuten immer schlechter geht unter einem sehr impulsiven Präsidenten, der dumme Entscheidungen trifft, dann wird das Volk sich erheben. Und das ist in ganz vielen Ländern schon passiert, klar kleinere Länder, aber es ist ganz vielen passiert, dass dann da Leute, die Scheiße gebaut haben, entmachtet wurden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in den USA passiert und hoffentlich ohne Bürgerkrieg.
Ja, ich hoffe, dass es passiert. Ich hoffe, dass es friedlich passiert. Ja. Aber man muss auch sagen, es ist, eigentlich kommt nichts davon überraschend. Er macht exakt das, was er vorher gesagt hat, dass er machen wird.
Ja, genau.
Also er macht den Anti-Friedrich Merz, indem er wirklich komplett 1:1 das macht, was er im Wahlkampf versprochen hat. Die Leute haben halt nicht verstanden, was die Konsequenzen davon sind. Jetzt erleben sie die Konsequenzen und können nochmal überlegen, ob es so clever war. Aber ich weiß nicht, ob man, ich nehme an, dass der die 4 Jahre fertig machen wird.
Und wahrscheinlich.
Wenn wir Pech haben, findet er einen Weg, noch weiter zu machen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass er darf sich nicht nochmal zur Wahl stellen. Aber dass man dann zum Beispiel J.D. Vance nimmt, also sein Vize, der stellt sich zur Wahl, wird gewählt, er nennt Donald Trump zum Vize und tritt dann zurück.
Ja.
Dann wäre Donald Trump wieder Präsident.
Viel zu einfach.
Ja. Und das ist wirklich ein relativ einfacher, durchschaubarer Move, mit dem man ihm nochmal zum Präsidenten machen könnte, obwohl das eigentlich nicht gehen sollte.
Ja, das ist und, viel zu einfach.
Ja, und das erklärt halt, also das zeigt halt an welchen, die Verfassung ist halt nicht ausgelegt auf die Tipps und Tricks, die es mittlerweile gibt und die man, die Ressourcen, die man zurückgreifen kann, um solche Tricks anzuwenden. Die Verfassung hat es halt ein bisschen gut gemeint, aber das ist halt eine andere Zeit gewesen. Ich glaube, die ist fast 200 Jahre alt oder so.
Ja.
Während unsere ja knackige 70 oder so ist. 80, ja,
die Werte waren, also die Werte und die Leute, oder pass auf, die Werte waren andere damals und vor allem die Mensch oder die Absichten der Menschen, für die diese Verfassung entworfen wurde, waren andere.
Ja.
Ja, und deswegen ist es natürlich
einen Menschenverstand mit reingeplant, den man nicht mehr als gegeben voraussetzen kann.
Scheinbar, ja. Ja gut, apropos, ich hatte gerade gesagt, auch kleinere Länder hatten schon so Putsch-Dinge erlebt und ich bin an einem Laster vorbeigefahren jetzt auf der langen Autofahrt, das war ein Liefertruck aus Polen und der hatte dann, nicht als Logo, aber so als Grafik hinten drauf, Deutschland und Polen als Nachbarländer wie auf der Landkarte halt dargestellt und ich habe das gesehen, dachte mir so, was? Polen ist so groß?
Polen ist riesig.
Polen ist so groß wie Deutschland.
Aber deutlich weniger Einwohner.
Ja, gut, das kann sein. Aber es ist wirklich, wirklich von der Fläche viel größer, als man es irgendwie einschätzt. Ich weiß nicht warum, aber.
Nee.
Aber es ist ja häufig auch so mit Einwohnerzahlen, so dass man die komplett falsch schätzt, weil man irgendwie gar keinen Verbindungspunkt zu irgendwelchen Ländern hat.
Okay, wir schätzen, wie viel Einwohner hat Polen? Ich sage 22.
Ich sage 36. Aber wir machen jetzt ein knackiges, ich schätze, ich gewinne und dann rappen wir es ab. Wir machen so Länder. Länder, ich schätze, ich gewinne, machen wir jetzt.
Okay, was hast du? Dann sind wir fertig mit der Folge, oder wie?
Weißt du, haben wir nicht schon 50 Minuten?
Weiß ich nicht. Ich habe. Stimmt.
Ja, wir sind eine Quatschfolge. Das ist unser neues Konzept. Keine Kategorien mehr, außer sowas hier vielleicht. Oder man hat wirklich was Cooles vorbereitet.
Ich hätte eine Liste mit Dingen dabei. Und ich habe noch eine Story, die ich heute im Radio gehört habe. Aber was hattest du gesagt, wie viel Polen Einwohner hat?
Also ich habe gesagt 36 Millionen.
Alter, das sind 36,69.
Tschüss.
Und damit hast du ein Blitz, ich schätze, ich gewinne gewonnen. Ich glaube, es ist eine langweilige Kategorie, ehrlich gesagt.
Was? Nein, die Leute sollen mitschätzen. Zum Beispiel, Philipp, jetzt guck mal, du hast ja zum Beispiel gar keine Ahnung, aber was denkst du, Aserbaidschan hatten wir vorhin, was denkst du, was Aserbaidschan, wie viele Einwohner haben die?
Okay, dann machen wir jetzt trotzdem aber erst noch das Intro.
Ah ja, stimmt. Okay, mach mal, Intro.
Gut, okay. Aserbaidschan hat 14 Millionen Einwohner.
Ich bin mir sicher, dass du ganz weit weg bist. Ich glaube nämlich, dass Aserbaidschan sowas ist, was man richtig unterschätzt.
Okay.
Ich sag, Aserbaidschan hat 74 Millionen Einwohner.
74?
Okay, schau, bin ich gespannt.
10,15.
Oh. Na gut, okay. Dann
1-1.
Ach, nicht
wie viel hat der Vatikanstaat?
Okay, ich sag, naja, da sind ja auch viele Angestellte. Ja. Also schon sehr klein.
Ich sag, es sind 2500, aber nee, das ist zu wenig.
2500?
Das ist zu wenig.
Ich glaube, der
20.000.
Ja, das ist jetzt auch die Richtung, wo ich hingegangen wäre. Und da, ich sag einfach höher, also ich sag 25.000. So, wir googeln, wir gucken.
Oh, 1000.
Echt? Ja. Ich dachte, da gibt es sowas wie Ehrenbürger, sodass da Leute quasi sich einbürgern lassen, weil die so auf Kirche stehen und so.
Ja, ich dachte auch Kinder. Irgendwie so, die hätten einen größeren Verwaltungsapparat.
Ja, eben.
Die haben auch so eine Bibliothek und dann diese ganzen Gebäude. Aber das sind halt alles keine Einwohner, die wohnen wahrscheinlich in Rom und kommen dann wieder rein.
Genau, ja, das sind Händler. Ja. Aber okay, jetzt zum Beispiel gehen wir nach Afrika. Gehen wir mal nach... Oh ja, das ist eigentlich so ein klassisches Beispiel. Nigeria. Oder spezifischer. Nehmen wir die Hauptstadt von Nigeria, Lagos.
Okay. Lagos alleine hat schon 11 Millionen Einwohner. Ist riesig, sage ich mal.
Ich glaube sogar, also wenn ich mich nicht täusche, ist Lagos eine der größten Städte der Welt von der Einwohnerzahl und ich weiß nicht, ob es sogar die größte ist und ich sage, Lagos hat über 50 Millionen Einwohner.
Das wäre krass. 16.
Ah.
Was hatte ich gesagt? Warte. 11.
Du warst auf jeden Fall näher dran, ja. Oh, scheiße, 3-1 jetzt steht schon. Ja, 3-1. Aber okay, dann, okay, pass auf, andersrum. Wie viel Einwohner hat denn die größte Stadt der Welt? Das ist bestimmt dann in China irgendwo.
Ich sage 24.
Man, das ist so eine Zahl, die ich auch gern genommen hätte, glaube ich.
Also 24 Millionen.
Ich sage 26 Millionen Einwohner.
Oh,
größte
Tokio.
Stadt der Welt.
Der Ballungsraum Tokio hat 37,2 Millionen.
Junge.
Shanghai 29,2.
Yes,
halb Deutschland in einer Stadt.
Das ist so krass, ey.
Das ist krass.
Das ist einfach auch zu viel. Das sind zu viele Menschen. Macht es doch nicht. Warum?
Ja, so also Dorfleben ist auch cool.
Das ist echt. Also, das ist doch zu viel einfach. Ich fand ja London schon richtig beschissen, als ich da war.
Ja, ja, also da von A nach B zu kommen, das ist krass, glaube ich.
Ja, und vor allem, du sagst so, okay, keine Ahnung, Siri, Google, wie auch immer, zeig mir die besten Restaurants in Tokio. Und dann sagst du, ah, da gehen wir heute hin. Und ah, 4 Stunden Fahrzeit.
Ja, es ist ja meistens auch kein fließender Verkehr dann.
Das ist wirklich krass. Ja. Das ist auch zu, es ist wirklich, da brauchen wir uns über Pandemien auch nicht mehr wundern.
Nee. Das ist, wobei ich glaube, Tokio hat es gar nicht so hart erwischt, oder? Zumindest nichts gehört.
Ja, die Asiaten sind ja, glaube ich, auch davor schon mit Maske rumgelaufen. Das ist natürlich ein Vorteil.
Das ist ein Riesenvorteil, ja.
Gar nicht blöd. Okay, machen wir eine Runde noch, dann kann ich noch ausgleichen. Überleg du dir eine Frage, sonst ist es unfair.
Dann sagen wir jetzt
Wale.
wir nehmen
ja
Österreich.
Was ist damit?
Österreich, wie viele Einwohner haben die? Das ist was man eigentlich wissen sollte, aber ich habe keine Ahnung.
Voll. Das ist peinlich jetzt irgendwie. Österreich müsste man wissen.
Boah.
Die haben ja auch viele Berge.
Ja, und da passen wenig Leute hin.
Scheiße, das ist ja. Ich sag 14.
Ich sag 11.
Okay.
Ich hoffe, dass wir nicht so völlig weit daneben liegen.
Es sind 9.
Oh.
9,1.
Gut, du hast fast doppelt so viel gesagt, aber.
Ich hab verkackt. Das war nicht gut. Einfach nicht gut.
Ja.
Ja, irgendwie, ja, ich habe mich schon lange nicht mehr mit Geografie und sowas beschäftigt. Also, ich glaube auch, muss man wieder so ein Flaggenquiz machen.
Ja, ich fliege immer nur drüber, aber da sieht man ja nichts von den Einwohnerzahlen.
Das wäre eigentlich noch gut, wenn du ein bisschen was lernen würdest auch dabei.
Ja, stimmt, wenn man dann immer noch so Funfacts zum jeweiligen Land stehen würde.
Das wäre eigentlich total sinnvoll, sowas zu machen, aber. Nee, verdatteln wir lieber die Zeit, ohne was zu lernen. Okay, Glückwunsch, du hast gewonnen, ich schätze, ich gewinne. Früher hatte ich noch den Ruf, bei dem Schätzen gut zu sein. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es hat sich total gedreht.
Ja, irgendwie, die letzten Mal lief es nicht so, aber es hat gut angefangen mit der Einwohnerzahl von Polen, die du ziemlich genau getroffen hast. Und dann
weil ich es auf der Karte gesehen habe, konnte ich es gut einschätzen.
Ja.
Nee, aber was willst du erzählen? Du darfst jetzt auswählen, hier Liste mit Dingen oder deine Geschichte.
Die bringe ich beim nächsten Mal mit. Ich erzähle noch was ich heute im Radio gehört habe. Und zwar ist die ARD wird 75. Und ich habe den Bayerischen Rundfunk gehört, der ja zur ARD gehört. Und das war einfach die deutscheste Art und Weise, wie man seinen Geburtstag feiern kann oder wie man sich selbst feiert als deutsche Institution.
Mit der Nationalhymne.
Nein, es war 30 Minuten lang nur, was läuft alles scheiße.
Was?
Es war einfach so ein 30-Minuten-Ding, wo es darum geht, die ARD wird 75 und die haben sich 30 Minuten lang selbst kritisiert und haben gesagt, das ist alles nicht so gut, da muss es noch besser werden. Und geschlossen haben sie mit, ob die ARD noch 100 wird, weiß man nicht, wir hoffen schon.
Oha, okay, das ist sehr pessimistisch.
Ja, es ging halt irgendwie darum, dass einerseits natürlich politisch viel Gegenwind gibt aktuell und andererseits läuft es halt auch wirklich nicht gut, wenn es darum geht, wie wird mit Geldern umgegangen, ist die Senderauswahl irgendwie so, dass es Sinn macht und dass es wirklich der Bevölkerung was bringt und solche Sachen.
Also, weißt du, ich glaube, also ich muss sagen, wir hatten ja darüber auch diskutiert und so schon, vor allem außerhalb des Podcasts viel und mir ist durch diesen Austausch mit dir auf jeden Fall viel mehr bewusst geworden, wie wichtig eine, ja, sag ich mal, zumindest vom Staat an sich unabhängige Berichterstattung ist und dass wir uns da sehr glücklich schätzen können. Ich hatte im Podcast auch mal gesagt, dass es schon politische Motive auch dahinter stecken und so. Und ich glaube tatsächlich, dass bestimmte Einzelpersonen da auch, sag ich mal, Geschmäckle mit reinbringen, aber ja weitaus, also es ist ja trotzdem alles saugeil im Vergleich zu, du hast wirklich staatliche Medien oder du hast private Medien, wo der ganze Sender von einer, also wie eine CNN oder was weiß ich, einfach komplett beeinflusst ist oder ein Springer Verlag oder was weiß ich. So, das ist halt wirkliche Scheiße. Deswegen, wenn du das in Relation setzt, ist es halt mega wertvoll und ich hoffe schon, dass es uns lange erhalten bleibt. Vielleicht muss man natürlich mal Reformen machen, nicht im Sinne von, dass man alles über den Haufen wirft, sondern natürlich auch die Auswahl, was produziert wird, dass es halt wieder mehr den Zahn der Zeit trifft, weil ich glaube schon, dass wenn du sagst, hier sind relativ unabhängige Medien, die eben, wie du sagst, auch die Stimme des Volkes oder die Sicht des Volkes irgendwie repräsentieren, dann solltest du auch versuchen, möglichst viel aus dem Volk abzuholen. Und das, klar, machen die sowas wie ZDF Neo und jüngere Sachen auch. Oder der Böhmermann mit seiner Show und so. Aber insgesamt läuft da noch zu viel Bergdoktor, finde ich. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, dass die Zielgruppe insgesamt ein bisschen verjüngen. Sie sollten die Zielgruppe verjüngen, so.
Ja, auf jeden Fall nochmal so ein bisschen auf ihre internen Verwaltungsstrukturen schauen und gucken, ob das noch so zeitgemäß ist und ob man das nicht irgendwie ein bisschen straffen kann und ob man wirklich 18 Radiosender braucht. Und ich glaube, die ARD alleine hat 6 TV-Programme oder so. Und da ist ZDF ja gar nicht mehr drin. Ist halt, keine Ahnung, das ist ein riesiger Apparat und ich finde einfach, sich mehr darauf konzentrieren, was hat man für eine Verantwortung und vielleicht auch bei der Unterhaltung gar nicht so krass auf die Unterhaltung gehen, sondern einfach, was bringt den meisten Leuten was? Wenn die meisten Leute Bergdoktor sehen wollen, dann meinetwegen mach Bergdoktor. Aber da war zum Beispiel auch in diesem Kritikteil war auch drin, dass Ostdeutschland zum Beispiel relativ wenig abgebildet wird immer noch. Also die ganzen Produktionen sind oft westdeutsche Produktionen, Darstellungsorte sind westdeutsch, dass sie da immer noch nicht auf dem Stand sind, auf dem man das erwarten könnte, 25 Jahre nach der Wende.
Ja, ich wollte gerade, ja gut, das kann ich nachvollziehen. Man will ja auch im Fernsehen schöne Orte sehen, aber ich dachte sowas, wir brauchen mehr Dokus und Nordfriesland von oben oder sowas. Aber einerseits, also ich finde ein bisschen, also Unterhaltung, also klar, das heißt nicht, dass die nur Nachrichten und sowas machen sollen, aber so was Investigatives und Dokumentationen oder so, ich glaube dafür, da hätten die Leute eher, sagen sie so, ja, bringt uns die Wahrheit, nehmt meinen Rundfunkbeitrag, aber halt dann Unterhaltungssachen zu produzieren, klar können die auch biased sein und können die einen Geschmäckle haben, wenn die von privat kommen und so, ist ja, mag sein. Aber alles, was an Unterhaltung so produziert wird, ist ja eher optional, oder?
Es kommt halt darauf an, ob man sagen will, als Deutschland, wir wollen eine Filmkultur und eine Schauspielkultur, weil ich glaube, wenn man sich da auf die Privaten verlässt, dann wird da nicht viel kommen. Für die ist es einfach sinnvoller, fertige Produktionen einzukaufen, anstatt wirklich aktiv welche in Auftrag zu geben. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen schauen, ist es wirklich, ist unser Programm dem Auftrag gerecht, den wir haben? Also einen Ausgleich zu schaffen zwischen, also hat jedes Format einen Auftrag, auch jenseits von, wir wollen hier Sendezeit füllen. Und ich glaube, da zum Beispiel Fußball ist ja auch was oft kritisiert wird, weil es halt wahnsinnig teuer ist. Aber ich finde, das ist was man schon irgendwie, was das Land ja offensichtlich irgendwie begeistern kann, was man ja bei einer EM sieht. Und das ist schon was man irgendwie zugänglich machen sollte für alle. Und dann ist ARD und ZDF einfach der Way to go. Und ich finde, also mich nervt schon immer, wenn halt ein Länderspiel auf RTL läuft, weil RTL, ich habe halt keinen Receiver und für RTL muss ich zahlen.
Ja, ich finde, also Nationalmannschaftsspiele, finde ich, sollten wirklich immer für alle verfügbar sein.
Und da finde ich zum Beispiel auch cool, dass sie sagen, dass das dann Männer und Frauen gleich gestellt ist und das ist wieder dieser Auftrag, den sie haben, zu sagen, wir wollen das Gesamtbild abbilden und sagen, okay, wir zeigen auch die Frauen, obwohl natürlich die Nachfrage da immer noch deutlich geringer ist. Und trotzdem kriegen die den Sendeplatz.
Ja, ich finde ich gut und finde ich richtig und ich meine, sowas wie Tatort zum Beispiel, das eint irgendwo auch die Nation. So, da sind auch viele Leute, die da, wie man so sagt, sehr synchronisiert durch werden und darüber sich unterhalten und so. Auch wenn ich es persönlich jetzt zum Beispiel nicht gucke und es gibt ja auch viele, die mögen einfach keine Krimis. Also gewisse Formate sollten natürlich auch bleiben, aber ich glaube, wenn man das Ganze, wie du sagst, mal straffen würde und dann ein bisschen, keine Ahnung, mal, und also du kannst ja Unterhaltung und Aufklärung oder Unterhaltung und Information vielleicht auch mal verbinden. Aber es gibt schon zu viele Telenovelas.
Ich finde Sturm der Liebe ist super.
Ja, aber es gibt halt noch 5 Formate, die ähnlich heißen und gleich, also die gleichen Stories haben. Und dann muss man auch mal sagen, also ich habe reingesäppt im Hotelzimmer, als wir in NRW waren. Wir waren übrigens in Marl. In Marl wurde der Grimme-Preis verliehen. Und der Grimme-Preis, also sogar auch,
wir waren
als
wir gar nicht da nominiert.
Waren. Wir waren nicht nominiert, aber ich war trotzdem da.
Okay.
Ich war wirklich sehr nah an diesem Verleihungsort, aber hatte leider auch keine Zeit an dem Tag. Also selbst wenn, dann wäre es schwierig geworden. Aber da werden halt Leute auch ausgezeichnet. So meine Oma meinte so, ja, und da ist ja auch die und die da und die und die. Und Sarah und ich schauen uns halt an, so, ja, kennen wir leider nicht. Und das hat zu jedem Namen. Also so, aber die kennt ihr bestimmt. Nein, noch nie gehört. Und,
ja, ich glaube, Joko und Klaas haben auch schon mal einen Grimme-Preis bekommen und da wäre deine Oma dann wahrscheinlich da gestanden und hätte gesagt, kenne ich nicht.
Ja, genau, genau, genau. Ja, nee, aber wir kommen schon noch dran, Philipp. Irgendwann ist soweit.
Ich hoffe das.
Muss unser Programm einfach noch ein bisschen reifer werden, glaube ich auch.
Ja, ja, und was ich dazu halt auch noch abschließend vielleicht sagen wollte, ich fand das total cool. Also natürlich ist es so mega deutsch, dass man sich dann erstmal zu einem Feiertag von 75 Jahren erstmal selber kritisiert. Aber wie mega cool ist es, dass wir ein Medium haben, das so eine Gelegenheit nutzt und sich objektiv reflektiert und die Leute mitnimmt während der Reflexion. Aber also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Bildzeitung irgendwie 50 Jahre wird und dann sagt, okay, und diese Scheiße haben wir euch allen verzapft und das tut uns leid.
Ja gut, ja, so kann man es
auch. Das wird einfach nicht passieren und es ist doch voll cool, dass wir irgendwie so ein Medium haben, das auch keine Angst davor haben muss, Kritik gegen sich selbst zu richten, weil es trotzdem existieren wird, weil es einfach von der Verfassung abgesichert ist.
Ja, und 75 Jahre warten, okay, aber du kannst natürlich...
Ich hoffe, dass die das in einem häufigeren Turnus machen, intern. Aber das so zu veröffentlichen, finde ich cool.
An sich schon, ja, aber es sollte vielleicht unabhängig von sowas auch sein. Aber gut, vielleicht brauchen sie auch einen Anlass, wer weiß. Genau, was ich nur sagen wollte, weil ich da reingesäppt hatte, ich weiß nicht sogar, vielleicht war es Tatort. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall reingesäppt und es lief ein Krimi, ja. Und man muss einfach sagen, also teilweise war das einfach, und das, ich sag nicht, dass ich das gut beurteilen kann, oder besser könnte, aber es war richtig schlecht geschauspielert teilweise. Einfach objektiv als Zuschauer kann ich das ja so behaupten.
Ich finde auch, dass die Texte oft irgendwie das einfach nicht so rüberbringen.
Oder? Und vielleicht sollten wir das mit der Filmkultur ja dann doch einfach denen überlassen, die halt quasi ihr ganzes Leben auf Entertainment ausrichten, ob du gefilmt wirst oder nicht. Und das sind halt Amerikaner.
Ja, aber...
Weiß nicht.
Deswegen, ich weiß nicht, man muss sich halt die Frage stellen, will man eine deutsche Filmkultur haben? Ich find's grundsätzlich nicht schlecht.
Aber
auch weil ich nicht weiß, was der Vorteil ist, aber.
Nein, Kultur ist immer gut, aber haben die Deutschen als Volk, sag ich mal, die Mentalität und passenden Charaktereigenschaften, um gute Schauspieler zu sein. Vielleicht ist das so eine gesamtgesellschaftliche Eigenschaft, die uns ein bisschen fehlt, weil wenn du Amis anschaust und die reden privat mit dir, dann denkst du so, krass, ich dachte, also machst du vom Beruf, bist du Schauspieler, machst du Reporter, warum kannst du so reden? Nö, ich bin, keine Ahnung, ich verkaufe Tacos. So, die sind einfach so und können das, und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nicht besser ist, Leute, die mehr Talent dafür haben, das machen zu lassen.
Ja, und wir beschränken uns auf das, was wir können, und es gibt einfach den ganzen Tag Hitler-Dokus.
Genau. Wir sind ja auch nah an der Quelle. Oder wir kritisieren einfach alles. Wir machen Investigativ-Dokus zu 100%.
Klaas hat doch jetzt aufgehört mit Late Night Berlin. Und jetzt macht er einfach ein Verbrauchermagazin. Experte für alles.
Was?
Wo er einfach so Sachen testet. Ich weiß nicht, die erste Folge kam noch nicht. Ich bin sehr gespannt, wie es ist. Aber ja, vielleicht ist das was, wo wir gut sind. Sachen testen. Und
okay. Ja, dann viel Glück, Klaas. Es ist ein Podcast ein bisschen weniger hörenswert geworden. Also.
Hä, wieso das?
Weiß nicht. Ich dachte, er hat aufgehört damit, hast du gesagt.
Nee, Late Night Berlin, die Late Night Sendung.
Ah, nicht Baywatch. Okay,
Late Baywatch Night. Berlin geht weiter.
Ja, ja, ich dachte Baywatch ist er raus. Okay, alles klar.
Nee, nee. Gut, gut, dann würde ich sagen, rappen wir es ab. Nächste Woche gibt's die Liste mit Dingen. Es war mir wie immer ein Fest, mit dir zu kommunizieren.
Danke.
Wir hören uns auf Mic nochmal, bestimmt.
Ja, mit Sicherheit. Und ihr uns nicht. Also vielleicht manche nee. Schon, klar, aber
die
wenigsten. Ja. Für alle, die das hören und in letzter Zeit keinen Kontakt mit mir hatten, ich habe eine neue Nummer.
Eine neue Nummer.
Ist es leider bei meinem WhatsApp Wechsel der Nummer irgendwie was schief gelaufen. Ich habe keine Chats mehr. Ich weiß nicht, was wir zuletzt geschrieben haben und ihr könnt mich über diesen alten Chat auch nicht mehr erreichen. Es ist richtig beschissen gelaufen.
Perfekt.
Das bedeutet, ihr müsst euch meine neue Nummer beschaffen, aber ihr könnt mich über WhatsApp nicht mehr erreichen. Falls ich euch nicht geschrieben habe oder euch vergessen habe, es tut mir sehr leid. Also am besten solltet ihr zum Beispiel Instagram haben, meldet euch da gerne bei mir, dann kann ich euch meine neue Nummer geben. Bei allen anderen, sorry, tut mir leid.
Und falls jemand weiß, ob man das doch noch retten kann, meldet euch bei unserem Instagram-Kanal.
Ey, das, ja, vielleicht, wer weiß. Ich glaube, der Zug ist ehrlich gesagt abgefahren und ja, jetzt ist es, wie es ist.
Gut. Okay, gut, dann hören wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.